Treffpunkt. Crabby Ladies sind bereit, bringen Tipps und viel Heiterkeit.
Seht ihr? Hat schon wieder gut angefangen, ne? Guck mal, bevor wir online sind, und er sind, sagt man ja, ne? Und schon wieder gelacht. Wie schön. Hallo, liebe Denise. Und Verena. Um euch mit uns zu nehmen, wir sprachen gerade über Lach-Yoga und ich habe mich dann gefragt, gibt es verschiedene Lachtypen? Oh, ich habe vergessen, verschiedene Lachtypen ausfindig zu machen. Aber gibt es bestimmt.
Gibt es bestimmt. Und schon sind wir mitten im Thema.
Wir lassen den Smalltalk weg, ist viel zu warm für Smalltalk heute.
Ja.
Wir hauen direkt rein, wir steigen gleich ein und sofort ins Thema.
Ja, wir nehmen ja auf, bevor du in den Urlaub gehst, damit du in deinen wohlverdienten Urlaub gehen kannst. Und die Folge kommt aber auch erst raus, wenn du zurück bist, damit wir dann wieder Zeit haben. Und dann darfst du in der nächsten Folge nämlich von deinem schönen Urlaub berichten,
den
du verdient hast ohne Ende. Also insofern, aber ich vorher darauf gepocht habe, bevor du gehst, wird hier Podcast aufgenommen. So geht das nicht.
Unbedingt.
Und jetzt geht's los.
Wir haben ja in der letzten Folge schon gespoilert. Uns ist ja da quasi relativ spontan die Idee gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn der Aufhänger eigentlich?
Der Aufhänger war Chronotypen.
Stimmt.
Dass es ja die verschiedenen Chronotypen gibt. Also für die, die es nicht kennen, die sind eher aus dem Schlafzusammenhang bekannt. Also Eule, Lerche und der Mischtyp ist ja die Taube. Also Frühtyp, die Lerche, Mischtyp, die Taube, Spättyp, die Eule. Und da haben wir uns ja gefragt, ob es bei Menschentypen auch sowas gibt. Und bevor wir da einsteigen, bin ja mal gespannt, wo du wieder mit deiner Gedächtniswelt warst und mit deinem Gehirnchen. Und ich habe mal geguckt, weil das habe ich noch nie recherchiert vorher, obwohl ich ja auch morgen wieder Thema Schlaf mache, wann überhaupt die Chronotypen entstanden sind. Weißt du das?
Ah, nee, warte. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn die Schlafforschung überhaupt? Das muss ja mit Beginn der Schlafforschung muss das ja wohl irgendwo aufgekommen sein. Hätte ich jetzt so gedacht, ne, dass verschiedene Menschen unterschiedlich lange schlafen, unterschiedlich aufwachen morgens, ins Bett gehen abends. Ne, hätte ich gedacht, da hätte man vielleicht angefangen, auch die Phänotypen zu klassifizieren.
Fast, ja. Also der erste Impuls kam ja im 17. Jahrhundert, 1600 irgendwas. Aber dann richtige Forschung ging los in den 1960er Jahren. Aber die Chronotypen sind erst in den 1976 erst entstanden. Und weiterentwickelt erst 1990 von Till Rönneberg. Das ist der Chronobiologe, bei dem ich damals meine innere Uhr habe checken lassen über dieses wissenschaftliche Projekt. Weißt du das?
Genau, hast du erzählt. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge müssten wir nochmal reinschreiben, in welcher Folge das war für diejenigen, die das interessiert. Irgendwann ganz am Anfang war es.
Ja, also da habe ich ja damals wirklich in der Corona-Zeit testen lassen, über so ein Hand, wie sieht aus, eine Uhr ist aber keine, so ein Tracker, welche innere Uhr, welcher Chronotyp bin ich letztendlich? Und ich bin ja eine späte Lerche, auch wenn ich immer gedacht habe, ich bin eine Eule, aber ich bin eine späte Lerche. Und das wurde erst in den 1990er Jahren weiterentwickelt und ja jetzt erst, wenn wir da nochmal weitergehen, erst seit 2019, dass wir das über die Haaranalyse überhaupt feststellen können.
Und das habe ich ja damals gemacht, ne? Habe ich ja damals den Test gemacht, weil ich wissen wollte, passt das soweit, ne? Habe mir Haare ausgerupft, habe Speichelproben genommen, habe so ein Schlafprotokoll geführt und das eingereicht und habe dann tatsächlich auch die Auswertung gekriegt. Ich war wenig überrascht, dass das einigermaßen mit dem übereingestimmt hat, was ich so gefühlt habe, ne, und wie ich normalerweise so unterwegs bin. Ja, ich gehöre zu den Lerchen. Ne? Ich kann also morgens um 5:30, ne, ist bei mir die Nacht um. Und zwar ganz natürlich, ohne Wecker. Da bin ich hellwach, da kann ich Bäume ausreißen. Das ist super. Dafür muss meine innere Omi aber abends um 10 noch ins Bett gehen.
Siehst du?
Ja, die sagt dann so, Kindchen, ne, komm ans Hähnchen. Jetzt gehen wir in den Haier.
Weißt du, bei mir ist das, ja, also meine, also momentan, es hat sich sogar ein bisschen verschoben. Früher war es so 8:30 zu Corona-Zeiten, dass ich meine natürliche Aufwachzeit habe. Jetzt ist es so 7:30, 8 Uhr. Gerade. Und vielleicht auch Sommer-Winterzeit ist manchmal bei mir auch ein bisschen unterschiedlich.
Kann auch sein, weil ich morgens auf jeden Fall etwas Lichteinfall habe, weil ich nicht mit geschlossener Schlafzimmertür schlafe, sondern aus dem Wohnzimmer raus natürlich einen Lichteinfall habe. Und da merke ich, ich bin tendenziell im Sommer einfach früher wach, weil es früher hell wird.
Genau, das habe ich auch, aber nicht so stark wie du. Und ich bin ja abends total gerne, also wo du gestern oder vorgestern gesagt hast, heute gehe ich mal spät ins Bett. Also vor 10 gehe ich nicht und da muss ich ja lachen, weil es so warm ist. Und ich denke, ich kann nicht vor 1 Uhr ins Bett gehen, weil mir so warm ist. Und ich stehe momentan ja trotzdem um 6 Uhr auf. Also ich bin ja um 6 Uhr trotzdem momentan, aber mit Wecker. Also bei mir ist das nicht die natürliche Aufwachzeit. Außer ich bin total aufgeregt und es geht in Urlaub. Aber was anderes. Du bist die komplett andere Typ.
Dann ist das anders. Übrigens, der Wunsch, Menschen besser kennenzulernen oder Menschen einsortieren zu können, ist ja schon ziemlich alt. Ne? Also das erste, man sagt, so das erste Modell zur Einordnung von Menschentypen geht auf Hippokrates zurück. Und das war so 400 vor Christus irgendwas.
Ja.
Ne, der angeblich auf dem Stein gesessen hat und sich die Menschen angeguckt hat und gesagt hat, auch guck mal, irgendwie gibt es Merkmale, die sind bei verschiedenen Gruppen ähnlich. Also sind nicht alle Menschen unterschiedlich, sondern es muss auch Gemeinsamkeiten geben bei all den Unterschieden. Es muss auch Gemeinsamkeiten geben, wie Menschen sind, wie Menschen sich verhalten. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gucken wir uns doch mal verschiedene Kategorien auch an, wie Mensch so ist. Ich sage dir liebevoll immer, ich war heute in einem Pflegeheim unterwegs und habe dort Mitarbeitende geschult. Und auch da habe ich gesagt, wisst ihr, Menschen sind nicht kompliziert. Die sind nur ein bisschen komplex. Und das ist ein Unterschied, weil kompliziert sind sie nicht. Im Grunde genommen sind Menschen recht einfach. Aber sie haben halt so viele verschiedene Facetten und das wird dann spannend. Und dann, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die jeder so verschiedene Facetten haben, dann wird es schon nahezu unkalkulierbar, geschweige denn in einer großen Gruppe, in einem Team. Da gibt es halt so, so viele Facetten, so viele Eigenschaften. Und deswegen finde ich das Thema, was wir heute Abend haben, spannend, um zu verstehen, wie ungefähr tickt denn der Mensch, mit dem ich da gerade etwas zu tun habe. Das ist kein Schubladendenken, sondern es ist einfach nur der Versuch, ein Modell zu erstellen, um einen Menschen besser zu verstehen. Und das finde ich dann wieder spannend.
Ich auch. Sollen wir auf die Vorspeise schon mal setzen? Sich selber, dass ihr euch mal überlegt, welche natürliche Aufwachzeit habe ich? Weil umso näher du ja an deiner natürlichen Aufwachzeit, zum Beispiel auch bei deinem täglichen Wecker bist, umso näher bist du an deiner inneren Uhr.
Ja.
Also, was ist deine natürliche Aufwachzeit?
Da müssen wir vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, wie man die rausfindet. Das ist nicht unbedingt die Aufwachzeit, wenn der Wecker morgens immer zur gleichen Zeit schellt und du von diesem Weckerklingeln wach wirst. Einfach weil dein Job das verlangt. Das ist nicht unbedingt deine natürliche Aufwachzeit. Das kann so sein, muss aber nicht.
Also ich habe das damals in Corona-Zeiten für mich getestet, weil ja da alles weg war an Aufträgen und ich brauchte keinen Wecker stellen. Ich konnte ja sowieso nichts machen. Ich war eh zu Hause. Und da habe ich gedacht, okay, dann check ich mal meine natürliche Aufwachzeit und wenn es jemand für sich rausfinden will, sage ich immer, mach das gerne im Urlaub. Oder vielleicht hast du sogar eine Tendenz, ich stelle inzwischen fest, dass viele Menschen schon eine natürliche Ten oder ein Gefühl dafür haben, welche Zeit sie haben. Also ich begegne gerade sehr vielen Menschen, die sagen, ich werde sowieso immer um 5 Uhr wach.
Ja.
Und die sich sogar oft ärgern am Wochenende. Und das hatte ich jetzt in der Schlafberatung tatsächlich, dass mir eine Dame sagte, ich wache immer um 5:30 auf, Denise, auch am Wochenende. Ich sage, und ab heute freust du dich darüber, weil du bist ganz nah an deinen inneren Uhren, weil wenn der Wecker aus ist und du auch zu der Zeit wach bist, dann kannst du dich sehr gut darauf verlassen, das ist deine natürliche Aufwachzeit. Und du bist sehr nah an deinem Typen für dich persönlich ra.
Ja.
Ansonsten im Urlaub. Wenn ich es gar nicht weiß, Urlaubszeit nutzen, oder? Hast du noch einen anderen Tipp?
Nee, also Urlaubszeit ist ganz gut, weil man meistens da etwas länger Zeit hat, um wirklich in diesen Rhythmus reinzukommen. Weil wir wissen ja, also gerade bei bei Jobs, wo du früh aufstehen musst, bei Jobs, wo du Schicht arbeitest, das ist natürlich entgegen deiner inneren Uhr oft.
Ja.
Und deswegen Urlaubszeit ist ganz gut, um das zu testen. Und die ersten 2, 3 Tage, die würde ich jetzt mal nicht mitzählen, weil der Körper sich ja natürlich auch ein bisschen umstellen muss. Um dann zu gucken, wann war ich denn natürlich auf und wann werde ich auch natürlich müde.
Genau. Ja.
Und wann ist die Zeit abends, wo ich sage, ach, jetzt könnte ich eigentlich schlafen gehen.
Ja.
Und dann auch mal ins Bett zu gehen, zu gucken, schlage ich schnell ein. Brauche ich länger zum Einschlafen? Wie ist das bei mir, sich selbst zu beobachten?
Ja. Schöne Schlafvorspeise. Hey. Jetzt sag mal, welche Menschentypen hast du dir angeguckt? Was hat eigentlich, ich habe gefühlt.
Ich hab ganz viele rausgesucht. Ich habe mich einmal gekümmert um so Gesundheitsthemen, Gesundheitstypen und habe mich gefragt, gibt es da verschiedene Kategorien, in die man Menschen einsortieren kann und bin da also tatsächlich auch fündig geworden. Da gibt es zum Beispiel den Stresstyp. Also wie verarbeitest du Stress? Bist du eher der Buddha-Typ, der schon mit dem Buddha-Gen auf die Welt gekommen ist, der gefühlt tiefenentspannt ist? Und egal, was da kommt, mit einer größeren Gelassenheit nehmen kann diese Situation als jemand, der eine Situation hat, die ungewohnt ist und sofort diese Schnappatmung kriegt. Oh Gott, was passiert da? Ich weiß nicht, was passiert. Und dann entsprechend ein höheres Stresslevel hat als jemand, der sagt, okay, vom Grundsatz her bin ich erstmal gelassen und gucke mir das Leben so an und dann entscheide ich, wie ich damit umgehen möchte. Ja, das sind so Typen, die ich rausgefunden habe. Also klar, Thema Stress natürlich riesig groß und da gibt es dann noch weitere Unterscheidungen. Nicht nur ab wann in der Situation, also im zeitlichen Verlauf, komme ich in den Stress, sondern auch, wie gehe ich dann weiter damit um? Ja, also bin ich jemand, der Kämpfer in Anführungsstrichen ist und direkt auf die Probleme losstürmt und sagt, so, das packe ich jetzt an. Ne? So der Machertyp, der sagt, das ist mir egal, was da kommt, ich packe das Ding an und ich gehe da durch. Oder ist das eher so der Vermeidertyp, der sagt, alles unangenehm, irgendwas, was mich triggert, ist unangenehm und ich schiebe das lieber erstmal von mir weg. Ich ziehe mich erstmal zurück und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht mit dieser Situation irgendwie zurechtkomme.
Mhm.
Ja, und dann gibt es denjenigen, der, egal welche Situation da auf ihn zukommt, erstmal versucht, das Ganze harmonisch zu machen.
Mhm.
Auch das ist ein Typus, Umgang mit Stress. Zu schauen, ich gucke, dass ich es irgendwie allen recht mache. Und da fangen schon tatsächlich an, die Typen auch mit anderen Bereichen zu verschwimmen, mit Persönlichkeitsmerkmalen zu verschwimmen. Ja, also ähnlich wie Hippokrates das gemacht hat mit diesen 4 Menschentypen. Diese 4 Menschentypen sind von ganz vielen anderen Modellen, die wir heute so kennen, das DISC-Modell und so weiter, übernommen worden, gehen aber auf diesen Ursprung zurück.
Mhm. Lass uns mal kurz bei den Stresstypen bleiben, weil mir fällt sofort dazu ein, die Entspannungstypen, die wir ja auch schon bei uns in unserem schönen Privileges on Tour-Abend hatten, die wir ja auch in unseren Seminaren haben, aber auch hier in der Stressfolge auf jeden Fall auch schon drin hatten. Nicht nur, wie gehe ich mit Stress um, wie bin ich da, sondern auch, welcher Entspannungstyp bin ich? Also es gibt ja auch da nicht nur die Typen, die in die Ruhe gehen oder in die Stille gehen, sondern auch diejenigen, die eher die Bewegung brauchen, die vielleicht Gemeinschaft brauchen, um dann in die Entspannung gehen zu können. Das finde ich ist auch, gerade wenn wir bei Gesundheitstypen sind, auch nochmal eine schöne Unterscheidung.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann gibt's, das ist aber eher so, also auch zum Thema Stress, geht aber eher so in die mentale Richtung, in die Resilienzrichtung. Wie gehe ich denn mit dieser Situation auch mentaltrainingtechnisch um? Also wie bewerte ich diese Situation? Ne? Da gibt's den Optimisten, der sagt, ich sehe Chancen. Also ich fokussiere mich eher auf Chancen als auf die Probleme. Der Realist, der relativ sachlich diese Situation anhand von dem auseinander nimmt, was er tatsächlich wahrnehmen kann, also der Zahlen, Daten, Fakten Mensch, der sehr klar strukturiert das Ganze angeht. Es gibt aber auch den Typen, der sagt, alles andere ist doof, alle anderen sind gemein zu mir, der aber sehr fremdbestimmt ist. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht so als Opfertypen beschreiben, aber eher so als tendenziell fremdbestimmten Typen, ne? Der das eher von sich wegschiebt und weniger auf seine eigene Resilienz guckt, sondern eher sagt, nee, es sind die anderen schuld.
Mhm. Ja. Und bei dem Thema fällt mir sofort auch das Thema Essen ein, ne?
Ja.
Es gibt ja die Leute, die essen bei Stress und es gibt die, die essen nicht. Welcher bist du?
Ich kann bei Stress nichts essen. Ich habe das Gefühl, dann wird mein Magen so klein, da passt überhaupt nichts rein.
Ja, bei mir auch. Und ich kriege auch meistens sofort Durchfall. Also bei mir ist es wirklich, dieser Spruch, es schlägt mir auf den Magen, der passt bei mir zu 100%. Auch wenn eine Situation, wenn ich merke, mich belastet was, ich habe sofort Durchfall. Bei mir ist sofort.
Bei mir ist das abhängig von der Situation tatsächlich.
Okay.
Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, da habe ich ja noch Konzernrechnungswesen gemacht, in den Jahresabschlüssen. Das war eine extrem stressige Situation, einfach weil der Arbeitsaufwand so extrem hoch war und weil wir immer eine Deadline im Nacken hatten. Also Zeitdruck und viel Arbeitsaufwand. Und da war ich ein Stressesser. Da habe ich Kalorien in mich reingemampft, einfach weil ich das Gefühl hatte, mein Hirn kann sonst nicht denken. Da war also so viel Energiebedarf im Gehirn. Ich hatte ständig Hunger. Ich habe ständig das Gefühl gehabt, ich muss Energie nachschieben. Das ist der Stressesser gewesen.
Ja.
Wenn ich aufgeregt bin, im Sinne von, ich halte einen Vortrag irgendwo, also früher war ich aufgeregter als jetzt, weil jetzt habe ich schon ein bisschen Übung. Aber früher, auch vor Seminaren, da war ich ein Nervenbündel. Also richtig. Und dann hat sich der Magen so zusammengezogen, da habe ich dann nichts reingekriegt. Also da ging selbst Wasser trinken, ging kaum, weil ich das Gefühl hatte, mit einem Tropfen ist der Magen voll.
Mhm.
Das war total unterschiedlich.
Ja.
Und ja. Beides war für mich Stress oder war auch für meinen Körper Stress. Bei beiden Situationen ist die Adrenalin-Ausschüttung sehr, sehr hoch gewesen. Und auch die Cortisol-Ausschüttung, ne? diese ständige Anspannung. Aber
ja.
Komplett unterschiedliche Bewertungen, was jetzt das Essverhalten angeht.
Das habe ich nicht, das ist bei mir relativ ähnlich. Was ich spannend fand, wo wir über Chronotypen gesprochen haben, dass es ja auch Chrononutrition gibt. Also das Thema frühstücke ich, also esse ich zu den Essenszeiten, weil von den inneren Uhren, die Organuhren morgens, gerade auch für Kohlenhydrate ja bei der Ernährung und bei der Verarbeitung sehr gut funktionieren, mittags auch noch, abends eher schlechter. Man sollte dann eher auf leichte Lebensmittel zugreifen. Und ich das manchmal so spannend finde, wenn ich Kolleginnen und Kollegen erlebe, die dann sagen, man muss auf jeden Fall frühstücken.
Mhm.
Wichtigste Mahlzeit des Tages, so diese Nummer, ne?
Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander.
Also ich persönlich denke immer gerade an dieses Chrononutrition und an mich als Person. Ja, weil ich mir denke, wenn ich zum Beispiel meine Mama konnte noch nie frühstücken. Von Kind an nicht. Die hat keinen Hunger morgens. Warum will ich jemand antrainieren, dass er morgens isst, wenn dein Körper dir sagt, du brauchst gerade nichts? Es ist nicht so, dass meine Mutter verhungert und nichts zu essen kriegt den ganzen Tag. Nein, sie holt sich schon ihr Defizit oder ich sag mal das, was sie braucht an Energie an anderen Stellen des Tages. Aber sie kann nicht frühstücken. Und sie hatte mal jemand, die ihr gesagt hat, du musst auf jeden Fall frühstücken. Das ist die wichtigste Mahlzeit. Du brauchst mal Energie. Ihr gibt das aber gar keine Energie. Warum soll ich so jemandem etwas sagen? Deswegen gehe ich inzwischen davon weg, sowas zu sagen, sondern ich sage immer, hör doch auf deinen Körper, ist viel wichtiger. Was brauchst du denn gerade?
Genau. Das hatte ich neulich erst in einem Gespräch. Es war auch jemand, der sagte, ich mache mir morgens so mein Müsli fertig Und entweder esse ich zu Hause oder ich esse schon auf der Arbeit. Ich gehe aber dann mit den Kollegen immer Mittagessen, weil, naja, wir gehen halt zusammen. Ich habe aber dann keinen Hunger und esse aber trotzdem was. Und das kenne ich so gut von mir. Das hatte ich früher im Konzern auch. Ich habe morgens gefrühstückt, hatte schön mein Müsli gemacht. Und dann hatte ich meistens um eins oder so, wenn wir Mittagessen gegangen sind, hatte ich keinen Hunger, habe aber trotzdem mitgegessen, weil ja die Kollegen zum Essen gegangen sind.
Ja.
Ich brauchte aber morgens mein Frühstück, weil ich hatte morgens um 7:30 hat mein Magen gesagt, wenn du jetzt da nichts reinsteckst, dann kollabiere ich hier. Und von daher, und dann habe ich das irgendwann reduziert. Dann habe ich also nur ein leichtes Frühstück genommen, um dann mittags, ne, die Hauptmahlzeit zu haben, um ordentlich zu essen. Und mittlerweile hat sich das auch geändert. Also mittlerweile merke ich, wenn ich morgens aufstehe, ich brauche eigentlich erst um 10, so gegen 10, 10:30, brauche ich tatsächlich Nahrung, dann habe ich ein Hungergefühl.
Das ist bei mir auch so, es hat sich auch geändert. Wenn ich aber weiß, ich kann zu der Zeit nicht essen, versuche ich morgens zumindest eine Banane oder so zu essen, dass ich schon mal ein bisschen was an Grundlage habe, weil mir knurrt inzwischen richtig der Magen.
Habe ich auch.
Und ich hatte heute Morgen, ich habe bei der Hitze, es ist nicht so, dass ich bei Hitze nicht essen kann, aber ich esse oft anders. Also ein bisschen nicht nur leichter, auch eher kühle Sachen.
Ja.
Und heute Morgen war mir total nach einem schönen eiskalten Smoothie. Schön Tiefkühlbeeren und dann habe ich meinen Smoothie genossen, war schön lange satt. Mittags hatte ich zwei Bananen dabei, damit ich nochmal. Und trotzdem, dann 2 Stunden später in der Gesundheitstankstelle, mein Magen hat geknurrt. Ich hatte aber diesmal nichts. Normalerweise habe ich immer in der Tasche was.
Ja.
Ein Energieriegel oder nochmal eine Banane. Heute hatte ich aber nichts dabei. Bei der Hitze wollte ich einfach nicht, dass mir irgendwas in der Tasche zerfließt. Hält sich ja nichts. Und ja, habe ich mich dann mal einmal entschuldigt, so es tut mir leid, aber es gibt daher. Aber es gab heute Gemüse-Sommerrollen, die köstlich sind, weil sie
Ja.
immer im Kühlschrank verweilen. Und das kann ich dann gut essen. Ja. Ja,
Ich habe
das
das
ist.
tatsächlich auch. Guck mal, jetzt haben wir noch einen Typen rausgefunden. Die Leute, die bei Hitze essen können und die, die eher nicht so viel essen können. Ich kann es bei Hitze auch nicht. Mein Körper hat dann einfach gar kein Verlangen nach viel Nahrung, nach üppiger Nahrung. Ich bin jetzt dazu übergegangen und ich merke gerade, dass mir das extrem gut tut. Ich habe Basmati-Reis gekocht in Gemüsebrühe. Und dann verfeinert mit ein bisschen Ghee, also mit geklärter Butter und mit zerstoßenem Kardamom und zerstoßenen Senfsaatsamen. Das ist einfach von dem Kardamom, dass noch ein bisschen Frische da ist. Und das ist total schön, denn das ist ein leichtes Gericht. Der Magen ist nicht so voll. Und du hast durch die Gemüsesuppe hast du halt auch wieder Salziges, ne? Weil du ja sehr viel schwitzt gerade bei dieser Hitze. Hast du trotzdem noch was Salziges dazu, um deinen Elektrolythaushalt etwas auszugleichen. Und das funktioniert in Kombination mit, ich liebe gerade Wassermelonen und Pfirsiche, das ist großartig gerade. Das kühlt mich runter. Das im Wechsel funktioniert gerade extrem gut.
Also ich kann auch eher, ich koche, also ich habe jetzt 2 Tage lang Nudeln gekocht und kalt dann mit Gemüse gegessen oder Reis kann ich auch. Jetzt heute in die Sommerrollen kamen Glasnudeln rein, die habe ich mir auch mit Gemüsebrühe gekocht.
Auch lecker, ja.
Ja, und da habe ich jetzt mit Gurke und Möhre und
Haustür festgestellt.
es tut mir leid, wenn das jetzt drin war. Wir haben gerade Bewegung, warte mal, ich mache mal eben aus. Es tut mir leid, wenn ihr das jetzt hören müsst.
Wir sind halt live.
Geht? So. Und ich hatte heute noch, ich esse gerne Koriander. Ich mag das gerne. Ich mag Käsefrüchte. Ich auch. Und das ist gerade, also ich hatte, das war jetzt gerade komplett vegetarisch. Das habe ich gemacht. Und ich habe noch welche für heute Abend. Und die werde ich gleich noch mal machen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Also auch da hast du recht, da gibt es auch Typen. Und ich finde immer, das Allerwichtigste ist, richte dich nach deinem Körper, was du brauchst. Ja, wenn mir jetzt nach einer Schweinshaxe wäre, dann essen, wenn das mein Rezept richtig ist. Aber ich sag mal, im Normalfall, ich spüre relativ schnell, ob es gut war oder nicht.
Ja, das habe ich auch. Ich habe da ein gutes Bauchgefühl oder auch nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Was ist so mit Hitzeempfinden? Das hat, war nämlich auch Typen, die ich gefunden habe.
Ich bin ein kühles Nordlich. Ich liebe es 25 Grad plus und minus 20 Grad. Das ist so meine Wohlfühl-Range. Die Temperaturen, die wir jetzt gerade haben, also diese hochsommerlichen Temperaturen, nicht mein Märchen, nein. Dann lieber minus 10, minus.
Bitte? Schwitzt du schnell?
Ja. Ja. Okay. Ich bin vom, wir hatten ja schon mal Ayurveda angesprochen, ne, und die Ayurveda-Typen. Das ist ja auch nur der Versuch, den komplexen Mensch irgendwie einzuordnen und zu erklären. Ich bin ein Pitta-Watta-Typ, das heißt, Pitta hat sehr viel Eigenenergie, sehr viel Hitze in sich schon und hat immer das Thema, dass wir gerne auch mal überhitzen. Und das ist bei mir ausgeprägt und von daher, mir ist sofort warm.
Mhm.
Mir ist sofort warm. Im Winter habe ich das auch, dass ich, wenn ich mich gut angezogen habe, dass mir dann auch selten kalt ist.
Okay.
So. Wenn ich das Gefühl habe, oh, ich bin wohl temperiert. Natürlich nach 2 Stunden bei minus 20 Grad draußen ist mir dann auch kalt, ja. Aber ich habe das Gefühl, ich bin eher wohl temperiert und habe auch eigentlich meine Wohnung recht spät in der Heizungsphase geheizt.
Okay.
Ja, also ich mag eine etwas kühlere Außentemperatur, da fühle ich mich einfach deutlich wohler. Warme Heizungsluft und generell viel Wärme von außen ist nicht meins.
Okay. Ja, guck mal. Ich schwitze relativ wenig. So in der Sauna nicht viel. Das dauert bei mir total lange. Meine Wohlfühltemperatur, würde ich mal sagen, ist so Frühling so um die 15 bis 20 Grad. Also das ganz Kalte ist gar nicht meins und das ganz Warme auch nicht. Ich mag auch diesen ganz kalten Meereswind nicht, wenn wir auf Sylt sind im Urlaub. Das ist nicht meins. Wenn es mild ist, dann ist es so meine Welt. Und das jetzt, diese 38, 39 Grad, da fange selbst ich an zu schwitzen und ich finde das so eklig, wenn es mir selber so den Rücken runterläuft. Wenn ich freiwillig schon mehrfach am Tag duschen gehe, dann ist so, wo ich so denke, boah. Und die langen Haare machen es dann noch extremer. Also ich muss mir abends im Bett die Haare hochstecken, weil ich es nicht aushalte.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Das ist auch überhaupt nicht meins. Und ich habe auch das Gefühl, mein Gehirn ist ab nachmittags frisch gekocht.
Das habe ich auch. Dass mein Gehirn einfach irgendwie matschig ist.
Ja, voll.
Dass ich nicht das Gefühl habe, ja, ich auch. Aber auch, ich habe immer das Gefühl, mein Hirn ist weich gekocht und nicht besonders aufnahmefähig und kann sich nicht so gut konzentrieren wie sonst bei kühleren Temperaturen.
Ja, das habe ich auf jeden Fall auch. Ja, deswegen versuche ich gerade ganz, ganz viel. Deswegen stehe ich lieber morgens früher auf gerade, weil dann bin ich effektiver, dann kann ich noch ein bisschen was abarbeiten. Ich kann jetzt heute Abend, also ich muss heute Abend noch mal ein ganz klein bisschen für morgen vorbereiten. Der Großteil ist aber vorbereitet. Da sind vielleicht nochmal 5%, die ich nachher mache. Das geht, aber ich könnte jetzt nicht noch eine Ausarbeitung machen von einem Seminar. Das
ist bei mir auch nicht drin. Nee. Dafür ist mein Körper nicht gemacht. Ich war früher kein Savannentyp, glaube ich.
Das war ja schon. Also wir sind auch immer nach Österreich gefahren. Meine Eltern haben immer, wir waren immer an so einem See und wir haben da in der Sonne gelegen und das macht mir alles nichts. Aber bis 20, 25 Grad, das ist einfach für mich, boah, ne.
Das ist einfach zu viel.
Ja. Zu extrem. Ja, mach ich auch nicht. Was hast du noch für Typen gefunden?
Wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind, bleiben wir beim Thema Gesundheit, das ist unser Lieblingsthema. Der Umgang mit Krankheit und Gesundheit.
Oh.
Auch toll, gibt's auch eine Einordnung. Da gibt's den Typen, der präventiv handelt.
Ja.
Also der sich die Zähne putzt, bevor Karies entsteht und das auch noch regelmäßig macht. Dann gibt's den reaktiven Typ, der anfängt, Zähne zu putzen, wenn der Arzt sagt, du, ich habe da Karies bei dir festgestellt. Der also immer erst Beschwerden braucht, damit er reagiert. Dann gibt es sowas wie, das wird genannt Gesundheitsmanager. Derjenige plant aktiv seine Gesundheit.
Mhm.
Also der plant schon im Voraus, ich will 127 Jahre alt werden, dafür muss ich in meinen 20ern das tun, in den 30ern das tun, in den 40ern das und so muss ich mich ernähren, so und so muss ich mich bewegen. So viel Stress ist noch in Ordnung. Der also ganz viele, ich sag mal, ganz viele Schubladen für Gesundheit hat, die er dann durchplant. Und dann gibt's den sogenannten Verdränger, dem es völlig egal ist, was mit seinem Körper passiert. Und der einfach sagt, oh, dann habe ich halt Beschwerden. Dann ist das halt so. Dann komme ich halt morgens nicht mehr aus dem Bett. Dann kann ich mich abends nicht mehr von der Couch runterrollen. Dann ist das halt so. Der also Warnsignale des Körpers eher als so gegeben hinnimmt, aber nicht so den Eigenantrieb hat, ich möchte jetzt doch mal was tun. Wie der reaktive Typ, der dann zum Arzt geht und sagt, okay, jetzt ist Zeit, jetzt muss ich was tun. Fand ich ganz spannend, diese eine.
Was sagst du denn zum Hypochonder? Der würde doch in diese Kategorien jetzt auch nochmal dazukommen, finde ich.
Ja, der würde auch noch dazu passen. Richtig.
Ja. Das sind ja diejenigen, die in jedem, wenn nur eine kleine Fliege irgendwo ist, also ich habe jetzt wieder jemanden erlebt, hat in einem Mülleimer wohl gelbes Pulver gefunden, keine Ahnung. Ich war es nicht, dieses gelbe Pulver verteilt hat und ob das denn wohl jetzt gesundheitsschädigend sein könnte.
Kann ich
nicht beantworten. Das ist so für mich so Hypochonder, ne? Ich sehe ein gelbes Pulver und denke sofort, das könnte jetzt eine Krankheit sein, vielleicht fände ich sogar schon zum Arzt und überlege mir, welcher Krebs dadurch entstehen könnte.
Ja. Ja.
Welcher Typ bist du da?
Ich bin der Präventiven.
Mhm.
Also ich plane meine Gesundheit nicht aktiv. Durch meine Leidenschaft, die ich jetzt im Beruf gemacht habe, beschäftige ich mich sehr viel mit Gesundheit und probiere auch alles Mögliche aus.
Okay.
Ja, man sollte es nicht glauben. ich habe für mich aber festgestellt, dass dieses wirklich ganz fanatische, diese Gesundheit planen und oh Gott, ich muss jetzt wirklich alles umstellen, von Ernährung über Bewegung, über Schlafverhalten. Ich muss alles tracken, ich muss meine kompletten Blutwerte kennen, ich muss auf jedes Zipperlein reagieren. Das ist mir viel zu anstrengend.
Ja.
Ich glaube, ich bin so der Typ, wenn ich es beschreiben würde, der präventive Genussgesundheitstyp. Ich mag es, mich genussvoll gesund zu halten und dabei zuzusehen, wie sich der Körper verändert. Und zwar in alle Richtungen. Auch wie die sich verändert und wie sich meine Stimmung verändert. Wenn ich eine Woche lang, ich sag mal, die Sahnetorte esse und mal so einen richtigen Dieper auf Schokolade und auch ungesundes Essen habe, dann merke ich, dass es was mit mir macht. Und das beobachte ich und denke mir dann, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Vielleicht tut mir das für die Woche gut. Du bist überall eingeladen. Es sind viele Feste, es sind Geburtstage, was auch immer. Da gibt es einfach lecker Essen, was du sonst so nicht isst. Das ist auch nicht immer gesund. Und das beobachte ich. Was macht denn das gut mir? Und dann beobachte ich aber auch auf der anderen Seite, okay, wenn ich meine Supplements nehme, wenn ich gesund koche, wenn ich vermehrt darauf achte, dass ich viel Wasser trinke, das macht auch was mit mir. Und dann ist mein Körper anders. Dann ist auch im Fitnessstudio lustigerweise meine Kraft anders. Also dann habe ich eine höhere Maximalkraft über die Zeit, als ich das sonst habe. Und ich beobachte es und dann entscheide ich, ne, worauf habe ich Lust, was esse ich heute. Mir ist also sehr bewusst, was es mit meinem Körper macht und mit meiner Psyche macht. Und das ist eher für mich der präventive Genuss-Gesundheitsmensch.
Mhm. Wie ist es bei dir? Genauso. Das Einzige, ich gebe mich nicht mehr diesen, also da bin ich momentan in diesem Jahr sehr rigoros, also feiern und noch die Sahnetorte und so, das mache ich alles nicht mehr. Na, also absolut so gar nicht, das ist nicht so meins, weil ich schon weiß, es tut mir nicht gut. Das ist das Gleiche beim Alkohol. Ich merke inzwischen, wenn ich viel Wein getrunken habe, dass es meinem Körper überhaupt nicht gut tut. Und ich die Nacht ganz schlecht schlafe, also das Wochenende, ne, wenn wir dann mal wirklich sagen, da ist 1, 2, 3 Wein dabei, da zügele ich mich inzwischen sehr, weil ich weiß, die Nacht wird so schlimm, das tut mir nicht gut, das tut meinem Körper nicht gut, ich schlafe schlecht und der nächste Tag wird noch schlechter. Und ansonsten bin ich auch, was du sagst, bei genussvoll. Also mir ist total wichtig, dass ich genussvoll esse und bei mir ist, wenn ich genussvoll esse, ist da kein Pommes und Pizza dabei.
Selten.
Ich meine ja Busen.
Und auch richtig offen.
Ja.
Da muss ich richtig so ein Keeper drauf haben. Ne? So, oh, jetzt eine Pommes.
Ja.
An Dennis.
Ja. Also ich meine so eher dieses pommesbudenfettige Essen. Das habe ich nicht. Das würde bei mir bei Genussvoll nicht auf der Karte stehen. Niemals. Ne? Natürlich, wenn der Carsten eine schöne Pizza macht, super. Oder jetzt, wir haben ja gerade vom Berufsverband unsere beiden Vorständinnen, Astrid und Doro, sind mit unserem wissenschaftlichen Beirat, mit der Gudrun, ja gerade unterwegs in Italien. Wir sind ja bei einem europäischen Projekt dabei. Und die haben heute Focaccia selbst gemacht.
Ach, das ist so lecker. Das ist so toll.
Mir die Bilder gespielt mit selbst, also mit regionalen, sonnengereiften Tomaten.
Ach. Oh, ich sage, ich hunger.
Na toll. Genau. Also ich kann Focaccia nicht selber machen, das ist nicht so meins, aber da habe ich jetzt schon wieder Lust drauf. Weißt du, das sind so, das ist für mich genussvolles Essen. Und da überlege ich dann nicht, naja, gut, jetzt ist das ja das Weißbrot, das ist jetzt nicht ganz so super. Das habe ich nicht. Das mache ich dann nicht. Dann genieße ich das. Ja.
Das kenne ich auch. Jetzt haben wir ganz viel über Ernährung gesprochen, ne?
Ja, schon wieder.
Schon wieder. Ich liebe Ernährung. Ah, ja, ich auch. Ich weiß nicht, was hast du noch rausgefunden?
Lerntypen.
Oh ja, ganz spart.
Ja, das hatten wir ja in der letzten Folge so vom Lesetyp her. Was für ein Typ bist du? Wie nimmst du wahr? Und beim Lerntyp ist es bei mir ähnlich. Also ich brauche das Lesen. Auch richtig anmarkern. Also ich brauche auch das Visuelle dann nochmal unterstützt. Umso mehr Sinne, umso besser. Ich kann aber sehr gut dann auch nochmal schreiben und auch hören. Also gerade wenn ich in so Lernphasen bin, wo ich neue Dinge lernen will, dann ist oft so, dann schreibe ich mir das zusammen. Ich lese es erst, dann schreibe ich es mir zusammen, dann lerne ich es, dann spreche ich es mir vor, dann nehme ich es auf und dann höre ich es mir zum Beispiel, wenn ich mit Leni im Wald bin oder wenn ich im Auto unterwegs bin, dann höre ich mir mein eigenes Gesprochenes mehrfach an. So kann ich am besten lernen.
Ich bin rein der visuell kinästhetische Lerntyp.
Mhm.
Ich muss es aufmalen, ich muss es schreiben. Also wenn ich einmal was geschrieben habe, dann vergesse ich es nicht, weil ich das Schriftbild nicht vergesse.
Okay.
Ja, also ich weiß heute noch, als ich damals fürs Abi und fürs Studium gelernt habe, ich habe mir die Blätter für die einzelnen Themen so zusammengestellt, dass ich eine bestimmte Reihenfolge von Farben hatte. Hauptüberschrift rosa unterstrichen, also mit diesen Textmarkern, die Unterüberschriften gelb unterstrichen und wenn dann noch was Besonderes kam, dann irgendwie grün. Und so habe ich Treppen gebaut in meinem Kopf. So wie einzelne Schubladen. Und diese Strukturen habe ich heute noch im Gehirn. Ich brauche wirklich dieses gemalte, geschriebene, bei Flipcharts irgendwie genauso. Ne, das ist was Haptisches, was ich mache, wo ich mit dicken Stiften und mit Kreide und so weiter agiere. Und die sind jetzt noch visuell in meinem Gehirn. Das hat mein Gehirn abgespeichert. So kann ich gut lernen. Auf der anderen Seite, ich habe es ja öfters mal versucht mit Hörbuch hören. Hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe mir jetzt das Buch zu einem Hörbuch nochmal haptisch gekauft, weil aus dem Hörbuch nichts hängen geblieben ist. Ich habe teilweise Stellen 5, 6 Mal gehört, immer wieder, weil ich gedacht habe, oh, das ist toll, wenn der die Geschichte erzählt, das muss ich mir unbedingt behalten. Es ist nichts hängen geblieben. Ich weiß aber, wenn ich das Buch aufschlage und die ersten Seiten lese, dann bleibt es hängen.
Ja.
Am besten funktioniert das bei mir, wenn ich irgendwas, wie gesagt, ne, ich bin Kinesthet, also ich muss immer irgendwas fühlen, in der Hand haben. Deswegen funktioniert bei mir die Verknüpfung so gut, ein Buch zu lesen. Dann habe ich was Visuelles und ich habe was in der Hand. Ich kann umblättern, ich kann Eselsohren reinmachen, ich kann anmarkern. Sowas brauche ich, damit mein Gehirn gut lernen kann.
Ja. Cool. Was hast du noch gefunden?
Oh, ich habe noch, ich habe mich dann gefragt, was wird denn wissenschaftlich auch tatsächlich mit Studien untersucht? Und da habe ich kognitive Verarbeitungsstile gefunden.
Mhm.
Also wie auch Informationen verarbeitet werden. Und da habe ich 2 Typen gefunden. Dieser ganze wissenschaftliche Hintergrund beruht auf der Dualprozesstheorie von Daniel Kahnemann, der damit gearbeitet hat, okay, wie kann ich kognitiv etwas tatsächlich verarbeiten? Und es gibt den analytischen Typen, der Informationen auf Fakten prüft, der das sehr bewusst macht, der es schrittweise macht, der Zusammenhänge hinterfragt, der dadurch, dass er so viel prüft, auch tendenziell in der Entscheidungsfindung langsamer ist, dafür aber sehr genau und sehr problemlösungsorientiert arbeitet. Und auf der anderen Seite der intuitive Typ, der Informationen sehr schnell verarbeitet, der seine Erfahrungen nutzt, um die Informationen mit der Erfahrung zu koppeln, schaut, dass Muster erkannt werden und aus diesen Mustern heraus dann eine Bauchentscheidung trifft.
Mhm.
Ja, also da reden wir eigentlich von Kopftypen und Bauchentscheidern. Die Stärken von so einem intuitiven Typ sind natürlich, dass sie unglaublich schnell sind, weil sie eben nicht alles einzeln prüfen, sondern weil sie sagen, kenne ich, ist ein Muster, habe ich schon mal erlebt, muss das und das sein und dann ihre Entscheidungen treffen. Die aber dann auch sehr gut darin sind, mit Unsicherheiten umzugehen, weil diese Entscheidung halt nicht bis ins Letzte geprüft wurde, sondern eher diese Bauchentscheidung ist, wo man dann im Nachgang sagt, okay, ein gewisses Unsicherheitsrisiko, was dieser Entscheidung anhaftet, das kann ich tolerieren. Das fand ich ganz spannend.
Mhm. Was ich noch mal nachgeschaut habe, als ich in der Bank meine Weiterbildung zur Bankfilialleitung gemacht habe, sind wir alle so ein Führungskräftetraining durchlaufen über fast ein Jahr mit einer festen Gruppe und unter anderem kamen da auch die Menschentypen, haben sie es damals genannt, vor. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr das draußen auch noch. Dieses Einordnen, das gab es damals noch rot, gelb, grün, blau. Der blaue, der ganz analytische Zahlen, Daten, Faktentyp, der rote, der so eine kleine Mischung hat, der gelbe, der ganz innovative und der grüne, der auch wieder eher innovativ, eher aus dem Bauch herausgeht. Und das ist ja etwas, was heute gar nicht mehr gemacht wird, weil man inzwischen weiß, dass das nicht sinnvoll ist, weil wir alle Anteile immer in uns haben. Und bei uns war das damals sehr stark, dass wir wirklich hingegangen sind danach. Es kam jemand rein, ich sag mal, der Kunde kommt und du sagst, ah, steht Lehrer. Okay, da ist blauer Typ. So, und jetzt mit dem musst du jetzt so und so reden. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich auf den Typen einzulassen, der vor dir ist, wie er spricht oder wo er gerade ist.
Ja.
Aber weggehen, weil das ist für mich ein reines Schubladendenken. Und das kam darin auch vor, als ich jetzt nochmal recherchiert habe, dass sie von diesen vier Farbtypen weggegangen sind, weil es einfach eine Klassifizierung und Bewertungsebene ist, die so nicht richtig ist.
Diese Modelle sind ja mittlerweile auch erweitert worden, ne? Von den vier Typen. Es gibt diese 16 Personalities, wo man das Ganze in 16 Personalitäten zuordnet. Es gibt sowas wie Human Design Modell, was einfach nochmal komplexer ist, was auch ganz andere Facetten mit einbezieht. Letztendlich sage ich immer, nimm dir ein Modell, wo du für dich ein gutes Gefühl hast, dass du mit Menschen gut umgehen lernst. Und diese ganze Komplexität zu lesen versuchst. Und da helfen ja schon Kleinigkeiten. Und dass du aber bitte nicht in das Schubladendenken verfällst, also selbst wenn du jetzt ein visueller Typ bist und sagst, ich brauche diese vier Farben, da kann ich mich gut dran orientieren, dass ich zumindest so eine Tendenz habe, wie ein Mensch ist. Ja, dann mach das gerne, aber bitte ohne Schubladendenken, sondern nimm das einfach nur als Hilfsmittel, für dich selber zu schauen, wer bin ich? Also auch um sich selber kennenzulernen. Wer bin ich? Wo sind meine Stärken? Wo kann ich mich einordnen? Auch mit welchen Menschen bin ich kompatibel? Weil das sind oftmals die Menschen, die so ähnlich ticken wie du. Es sind selten Menschen, die so komplett konträr sind. Das kann funktionieren. Dann haben sie aber Anteile, die wieder zusammenpassen. Und um dann zu gucken, wie ist der andere drauf in der Situation? Und wie kann ich gut darauf reagieren? Also es sind alles, diese ganzen Modelle sind für mich nur Hilfsmittel, um mich und den anderen in einer bestimmten Situation besser einordnen, besser lesen zu können.
Ja. Ich habe das mal auf die Nachspeise gesetzt, von wegen lerne Menschen zu lesen und zu entdecken und natürlich dich selber auch. Und das finde ich auch das Wichtigste. Also ich denke immer für mich, ja, es ist sinnvoll, mal hinzuhören, was braucht derjenige. Deswegen jetzt morgen zum Beispiel bei so einem Gesundheitstag. ich weiß ja nicht, was für Menschentypen oder was die brauchen die, ne? Brauchen die das Visuelle? Brauchen die einfach nur meine Art? Da reicht denen das, wenn ich was erzähle? Und ich habe morgen verschiedene Dinge dabei. Also ich werde was am Flipchart zeigen. Ich bin da, ich erzähle etwas, ich lasse die ins eigene Erleben kommen und ich habe nachher eine PDF über einen QR-Code dabei, damit auch diejenigen, die sagen, ich möchte tiefer einsteigen, möchte das nochmal nachlesen können, auch mal was dabei haben. Also das versuche ich immer. Und mir ist es mal aufgefallen in einem Beispiel von einer Kollegin, mit der ich ja in einem Raum zusammen war, die Stressberatung gemacht hat und überhaupt nicht hingehört hat, was die Person, die sie beraten sollte, gesagt hat.
Ja.
Und manchmal auf einer völlig anderen Sprachwahl auf oder draufgegangen ist, wo ich mir von außen betrachtet gedacht habe, die Person versteht dich gerade gar nicht.
Ja.
Du sprichst nicht deren Sprache. Und da meine ich jetzt gar nicht, dass die ausländisch spricht, sondern einfach dieses, und da achte ich enorm drauf inzwischen. Wenn ich merke, wie jemand spricht, wo muss ich da reingehen, wie muss ich vielleicht agieren, braucht derjenige vielleicht auch mal so ein Resilienzwort, weil er darauf steht oder weil ich merke, da ist das, ne? Oder ist es jemand, der ganz anders denkt, eher vielleicht eine Leichtigkeit oder was Visuelles nochmal braucht? Und das versuche ich ganz, ganz mit mir nicht nur mit mir selber, sondern auch mit dem Gegenüber zu machen.
Und das ist das Schöne daran, deswegen sage ich ja, diese Modelle sind Hilfswerkzeuge. Gerade wenn du jetzt als Trainer unterwegs bist oder als jemand, der mit anderen Menschen arbeitet, mit anderen Menschen kommuniziert. Es geht nicht immer um Rhetorik und Kommunikationstechniken, sondern es geht ganz oft darum, Menschen einschätzen zu können, um dann sagen zu können, was brauchen die und wie kann ich die Brücke bauen, dass wir miteinander gut ins Gespräch kommen, gut in Kontakt kommen. Und deswegen nutze ich diese Modelle ganz, ganz oft in den Erste-Hilfe-Ausbilder-Trainings, die ich mitmache, einfach um zu erklären, pass auf, du hast verschiedene Teilnehmertypen vor dir sitzen. Du hast einfach komplett unterschiedliche Menschen und darauf kannst du dich einstellen. Das macht den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Trainer aus, dass du nicht nur die Inhalte anpasst, sondern auch wie du die Menschen in deinem Seminar, in deinem Training, wie du sie abholst. Und deswegen sehen meine Seminare immer total bunt aus. Einfach, weil ich das mag, ne? Weil ich ein visueller Typ bin, weil mir aber bewusst ist, dass andere auch visuell unterwegs sind. Deswegen habe ich gelernt, Seminare zu halten und zu sprechen. Um meine Stimme da entsprechend anzupassen. Weil wenn ich die ganze Zeit wie Mickey Maus reden würde, dann würden die Teilnehmer irgendwann denken, die Alte da vorne ist total hysterisch und die kriegt überhaupt keine Luft, weil die ganze Zeit so schnell redet und dann würden die Ohren abfallen.
Ah, sie würden nicht wiederkommen.
Ja, wahrscheinlich auch das. Und das kann ich aber dann, das kann ich aber den Leuten so auch deutlich machen, dass es ganz viel in deiner Hand liegt, ob deine Teilnehmenden dich auch selber lesen können und ob sie sich abgeholt fühlen. Und deswegen mache ich mit denen auch Lerntypen. Ich mache mit denen verschiedene Teilnehmertypen. Wie gehe ich damit um? Ich mache auch dieses Menschentypen, dieses Farbmodell mit denen. Einfach, dass sie sehen, okay, andere sind anders als ich. Und wenn sie vor mir sitzen, brauchen sie etwas anderes.
Ja.
Ich muss sie auf einer anderen Ebene ansprechen. Nicht nur auf dem visuell oder auditiven, nicht nur auf dem Rot-Gelb-Grün, nicht nur auf den Teilnehmertypen, ob jetzt jemand sehr agil ist oder eher der ruhige Typ ist, sondern es gibt noch ganz, 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 ganz viel mehr. Und je mehr ich lerne, diese Modelle zu nutzen und Menschen zu lesen, desto mehr kriege ich ein Gespür dafür, was braucht der andere, um auf der inhaltlichen Ebene, weil ein Seminar hat auch immer eine inhaltliche Ebene, am meisten für sich mitnehmen zu können.
Ja.
Am schnellsten Informationen verarbeiten und auch umsetzen zu können. Und das macht für mich im Endeffekt ein richtig, richtig gutes Training.
Ja. Schön. Das rund schon wieder, oder?
Es ist rund, es ist bunt und es ist gesund. Aber ich glaube, es gäbe noch 1000 Modelle mehr aus ganz, ganz vielen Bereichen. Ich finde aber nicht, es ist wirklich schön so.
Ja. Jetzt darfst du in Urlaub gehen.
Träumen.
Und dann beim nächsten Mal hätten wir gerne einen kleinen Ausflug mit dir in deine Urlaubswelt, bitte.
Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Ich
In
mich
diesem
auch.
Sinne, schönen Sommer, schönen Urlaub und dann hören wir uns bald wieder.
Genau. Ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub.
Ich danke dir noch. Bis dahin. Tschüss.
Bis ihr Lieben. Dankeschön.
Bunt ist das Neue gesund. Hör uns zu, es wird kunterbunt. Pretty Ladies sind bereit, bringen Tipps und viel Heil.